Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, verlässlich, täglich gut gelaunt, auch an diesem Donnerstag, dem 4. April 2094. Für Weltwoche Daily gilt: nach dem Zuschauen sollten Sie sich besser fühlen als vorher, obschon wir nichts schönreden und auch nichts ausblenden, aber die existenzielle Zuversicht, die man nie verlieren darf, die sollte auch unsere Sendung beflügeln. Krieg und Frieden, ein ganz finsteres Thema, bei dem man die gute Laune eigentlich zwangsläufig verlieren muss, aber eben nur dann, wenn man ein falsches, wenn man ein allzu idealistisches Bild von den Menschen hat. Leider ist der Krieg eine Möglichkeit und wir können nur alles daran setzen, den Krieg so zu verunmöglichen, wie es auch immer nur geht, vor allem auch den Atomkrieg, der ja ein Krieg wäre, den niemand gewinnen kann. Er würde die Welt in einen Aschehaufen, in einen leblosen Feuerball gewissermaßen da im Universum verwandeln können. Und das dürfen wir doch auf keinen Fall zulassen. Und leider besteht heute ein Problem darin, dass vielen nach meiner, unserer Generation natürlich das Bewusstsein des Krieges fehlt. Und in diesem Zusammenhang habe ich ein sehr interessantes Buch entdeckt, Arnold Toynbee, Krieg und Kultur, der große britische Historiker. Er schreibt da in seiner Einleitung folgende sehr interessante Sätze. Es brauche, das schrieb er nach dem Zweiten Weltkrieg, noch unter dem Eindruck der Trümmerhaufen, der gewaltigen Zerstörung und des Völkermords, es brauche eine freiwillige Vereinigung der friedliebenden Völker der Welt in genügender Stärke und mit ausreichendem Zusammenhalt, sodass sie unangreifbar wäre für jeden, der sich von diesem kollektiven Sicherheitspakt ausschließt oder ihn bricht. Das ist die Vorstellung der Vereinten Nationen, einer kollektiven Sicherheitsarchitektur, die natürlich bei allen Unzulänglichkeiten immer zu begrüßen ist. Das ist eine großartige Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg. Doch es braucht, damit diese Errungenschaft auch funktioniert, braucht es eben Weisheit und politisches Führungsgeschick. Und da kommen wir jetzt in die Problemzone hinein. Ich zitiere noch einmal Arnold Toynbee, Visionär hier in der Aufzeichnung möglicher Bruchstellen und möglicher Probleme. Und diese den Frieden erhaltende Weltmacht müsste nicht nur stark genug sein, um alle Angriffe auf sie zur Aussichtslosigkeit zu verurteilen, sie müsste auch gerecht und weise genug im Gebrauch ihrer Macht sein, um es zu vermeiden, Veranlassung zu ernster Herausforderung ihrer Autorität zu geben. Und ich glaube, an diesem Punkt, genau an diesem Punkt, haben die Vereinigten Staaten von Amerika sozusagen die Schutzmacht dieser UNO, der große Gewinner des Zweiten Weltkriegs und auch des Kalten Kriegs. Hier haben die Amerikaner versagt. Sie waren eben nicht weise genug und gerecht genug, um keine Veranlassung zur Herausforderung ihrer Autorität zu liefern. Sie haben es eben übertrieben in der Demütigung der russischen Seite nach dem Zusammenbruch der Berliner Mauer, nach dem Ende des Eisernen Vorhangs. Da haben sich die Amerikaner allzu forsch in Richtung Osten gewagt. Aus welchen Motiven auch immer vielleicht, und das macht es ja nicht besser, sondern meistens schlimmer, aus den allerbesten Motiven. Und man hat gar nicht realisiert oder man wollte nicht realisieren oder man hat es in Kauf genommen, dass man dadurch die Russen in eine unmögliche Situation hinein manövriert. Und jetzt kann man schon jammern und sagen, die Russen, das sind die fürchterlichsten Angriffskrieger und die himmeltraurigsten Gesellen, die es jemals gegeben hat. Und Putin ist noch schlimmer als Attila, der Hunnenkönig, Stalin, Mao und Genghis Khan zusammengenommen. Aber das nützt nichts. Tatsache ist, dass diese Sicherheitsarchitektur zerbrochen ist und der stärkste Gorilla im Raum, um es mal so auszudrücken, muss sich natürlich die Frage stellen, was war mein Anteil? Man macht es sich doch viel zu leicht, wenn man jetzt den Russen da die ganze Schuld in die Schuhe schiebt. Natürlich haben auch die Russen ihren Anteil. Natürlich sind die Russen die, die einmarschiert sind in der Ukraine. Allerdings in einen Krieg, den es vorhin schon gab, in einen Art Bürgerkrieg, in einen Krieg, der ja auch nicht akzeptabel war, dass da die Regierung in Kiew ihre Ostgebiete, die vor allem russischsprachigen und kulturell russisch geprägten Ost- und Donbass-Gebiete da unter Artilleriebeschuss nahm. Das ist ja auch kein Zustand. Aber anstatt das zu entschärfen, anstatt dafür zu sorgen, und das hätten eben die westlichen Supermächte und Großmächte tun sollen, anstatt dafür zu sorgen, dass diese Abkommen von Minsk, dass man die einhält, hat man es eben zugelassen, dass eine Entfremdung stattgefunden hat. Und im Zuge dieser Entfremdung ist dieses UNO-Konstrukt, eben diese freiwillige Vereinigung der friedliebenden Völker, auseinandergebrochen. Das ist eine große Tragik. Und wir werden diese Tragik nicht überwinden, indem wir uns da einbunkern in unserer eigenen Selbstherrlichkeit und Selbstüberschätzung und in unserer moralischen Überheblichkeit. Damit ist überhaupt nichts gewonnen. Man muss wieder demütig werden, man muss sich wieder klein machen, um auf den anderen zugehen zu können. Steht ja übrigens auch alles in der Bibel. Wie kann man die Menschen gewinnen, zumindest für eine gewisse Zeit, indem man sie nicht einschüchtert, indem man sich kleiner macht. Und je größer die Macht ist, die ein Land verkörpert, zum Beispiel die Vereinigten Staaten von Amerika, ja, desto kleiner muss man sich doch machen im Umgang mit jenen, die verloren haben. Und die Russen sind nun einmal die Verlierer des Kalten Kriegs. Aber die Russen sind auch gleichzeitig jene, die viel größere Opfer gebracht haben, um den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Sie haben doch die Kastanien zum Feuer rausgeholt gegen die Nationalsozialisten, gegen diesen Hitler-Terror und all die Verbrechen. Da haben die Russen mit unglaublichem Blutzoll sich aufgeopfert. Und ich kann das nachvollziehen, dass sich da ein Gefühl ausbreitet oder ausgebreitet hat, aufstauen konnte und damit natürlich auch aufgewallt wurde. Ein Gefühl der Unzufriedenheit und dass man sagt, ja, das sind undankbare, unfaire Kerle, diese Westler, die uns da immer noch mehr an die Wand drängen sollen. Und das ist irgendwie eine Einsicht, die sich bei uns überhaupt nicht im politischen und medialen Mainstream durchsetzen kann. Aber ich glaube, mit diesem Buch hier, Krieg und Kultur von Arnold Toynbee, ist ein Gedanke formuliert, der sehr fruchtbar wäre, um die heutige Situation zu verstehen. Ja, eine Supermacht, eine Großmacht muss eben gerecht und weise genug sein, um ja keinen Anlass zu bieten, um ihre Autorität herauszufordern. Genau das ist leider passiert. Und jetzt müssen wir, anstatt immer noch mehr Waffen und Kriegsgerät da hineinzupumpen, müssen wir doch versuchen, darauf hinzuwirken. Vor allem die Medien, wir müssen darauf hinwirken, dass man wieder über den Frieden redet und nicht einfach nur über den Krieg. Das allerdings ist genau das, was passiert. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben. Jens Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, hat doch nun sage und schreibe 100 Milliarden Dollar angekündigt, hat gesagt, diese 100 Milliarden Dollar, die müssen wir jetzt sozusagen Trump-sicher einbunkern, damit selbst bei einem Regierungswechsel in den Vereinigten Staaten, dass wir immer noch mehr Waffen in die Ukraine hineinpumpen können, denn die Amerikaner mit einem Präsidenten Trump, die könnten ja versucht sein, hier den Frieden heraufzubeschwören, Verhandlungen herbeizuführen. Also diese Aussagen von Stoltenberg, diese NATO, die entwickelt sich hier allmählich zur Unguided Missile, zu einem Sicherheitsrisiko erster Güte, dass sich jetzt da diese NATO-Leute auch aufschwingen, sich sozusagen gegen die Amerikaner zu stellen, gegen die Vereinigten Staaten zu stellen, die ja die Gründungsnation und das Rückgrat der NATO sind. Das zeigt doch, dass irgendwie der Kontakt zur Wirklichkeit verloren zu gehen droht hier in diesen NATO-Kreisen. 100 Milliarden, einfach damit Trump sozusagen abgeblockt werden kann durch ein Himalaya von Geld, das man irgendwo hernimmt. Ich weiß nicht woher, vermutlich müssen das dann die Notenpressen drucken und die Deutschen müssen es bezahlen. Also das sind doch Entwicklungen, die einem gewissermaßen das Blut in den Adern gefrieren lassen können. Die neue Weltwoche inspiriert übrigens durch die Enthüllungen da dieser Arca Robert Koch Institut Dokumente, die zeigen, obwohl fast alles geschwärzt wurde im Zeichen der Transparenz, fast alles geschwärzt wurde, die doch zeigen, dass eben diese Corona-Maßnahmen, was wir ja immer geahnt und gesagt haben, viel willkürlicher getroffen wurde und dass da einfach Schindluderei betrieben wurde mit der Wissenschaft. Die Politiker haben sich da einfach die Ritterrüstung der Wissenschaft angezogen, um dann von oben einfacher durchzuregieren. Man wollte sich die anstrengenden Diskussionen ersparen, basta, fertig, aufhören. Wir bestimmen hier und wir haben die Wissenschaft, die Wahrheit auf unserer Seite. Das ist Lug und Betrug. Das darf es in der Demokratie nie geben. In der Demokratie hat niemand die Wahrheit. Die Wahrheit hat man sowieso nie. Das ist eine Suche, nicht ein Besitz. Wir können uns der Wahrheit annähern. Aber wer behauptet, ich habe die Wahrheit jetzt und du hast gefälligst die Klappe zu halten? Das ist zutiefst undemokratisch, ist auch unwissenschaftlich, weil das, was wir für die Wahrheit halten, ist immer nur ein besser begründeter Irrtum, etwas, was darauf wartet, widerlegt und eben verbessert, falsifiziert zu werden, um dann einer besser abgestützten, vorläufigen Gewissheit hier dann den Raum zu geben. Das ist das Thema. Aber leider passiert das Gegenteil. Corona-Politik, Aufarbeitung jetzt. Ja, diese Dokumente zeigen, dass wir eben diese Corona-Jahre aufarbeiten müssen. Gerade auch deshalb, weil dort die Politiker ganz frech aufgetrumpft haben als Wahrheitsschamanen und Wahrheitsapostel und auch einige Mediziner da glaubten, sozusagen ex cathedra herunterregieren zu können. Und dieser Trend, dass man die Wahrheits Apostel, dass man die Wahrheit missbraucht für die Politik, undemokratisch. Das sehen wir natürlich schon bei der Klimathematik. Es wurde grotesk bei Corona, aber es geht ja im Ukraine-Krieg gleich fugenlos weiter. Auch dort wird uns eingeredet, es gäbe nur eine legitime Sicht. Das stimmt hinten und vorne nicht. Dann haben wir ein sehr interessantes, Essay eines Politikwissenschaftlers, der im Gazastreifen unterrichtet und in Ägypten lehrt, Mchaimar Abu Sada. Sein Aufsatz: An der Hamas führt kein Weg vorbei. Die Terrororganisation wird Teil der palästinensischen Gesellschaft im Gazastreifen bleiben. Die israelische Besatzung muss enden. Die Zwei-Staaten-Lösung gilt es endlich umzusetzen. Ich glaube, die Weltwoche ist ziemlich eine der ganz wenigen Zeitungen des Mainstreams, wenn man so sagen will, die eben auch außerhalb des Mainstreams steht. Wir sind nicht gegen den Mainstream, aber wir müssen immer wieder hoffentlich produktiv Gegensteuer geben und eben auch andere Meinungen bringen. Ich habe ja auch schon den Netanyahu verteidigen lassen, der jetzt fürchterlich kritisiert wird. Er ist recht da nach diesem grauenhaften Unfall, dass da Mitarbeiter eines Hilfswerks irrtümlich getötet wurden durch einen israelischen Angriff. Netanyahu kommt jetzt auch zusehends in Israel massiv unter Druck, weil die Leute sagen, so geht's nicht. Erstens hast du verschlafen den 7.10. Dieses Massaker habt ihr da zugelassen, diese neue Regierung, diese Rechtsregierung. Und jetzt beim Vergeltungskrieg, sozusagen beim Abschreckungskrieg, da wird jedes vernünftige Maß überschritten und das schadet Israel, das merken die Leute. Das zumindest lese ich in unseren Zeitungen, das sind auch die Schlagzeilen, die Sie heute sehen. Das ist ein tragisches Verhängnis und ich warne einfach vor allzu einfach gestrickten Deutungs- und Lösungsmustern. Die gibt es hier nicht, gäbe es die, wären die schon umgesetzt worden. Und man macht es sich einfach zu leicht, wenn man sagt, ja, das sind die Bösen und das sind die Guten. Es ist eben viel komplexer, es ist tragisch. Und in diesem Fall ist es eben auch von einer verschärften Tragik, weil das Ganze zurückgeht in biblische Zeiten. Und beide Seiten sind da ehrlich überzeugt, das Richtige zu vertreten, vielleicht nicht in der konkreten Art und Weise, aber keine der beiden Seiten würde für sich in Anspruch nehmen, nicht die Moral und die besten Werte hier verteidigen zu wollen, wie unzulänglich auch immer. Und wenn man mit so etwas konfrontiert ist, dann hilft es nur, ja, die Besserwisserei sozusagen herunterzufahren und nicht auch noch damit Öl im Feuer tätig zu werden. Weint um sie, Argentinier, zum Gedenktag für die Opfer der Militärdiktatur bricht Präsident Javier Milei ein Tabu. Er fordert Wiedergutmachung auch für die Opfer des Guerilla-Terrors. Sehr interessant, wie da der libertäre Präsident Akzente setzt, die man in Argentinien nicht für möglich gehalten hätte. Argentinien ist ja für mich so etwas wie die Zentralmetapher für den Westen, hochverschuldet, überaltert und einst von blühendem Reichtum gesegnet und geprägt. Heute ist davon nur noch ein blasser oder kaum mehr ein blasser Schimmer übrig. Argentinien sozusagen das Sinnbild für viele Gesellschaften, gerade auch in Europa, wo wir auch den Eindruck haben, den leider nicht zu verscheuchenden Eindruck, dass es abwärts geht. Weitere Anklage gegen Björn Höcke wegen verbotener Parolen. Nun, dem Thüringer AfD-Chef wird vorgeworfen, er habe gesagt, Deutschland über alles, und das sei eine Parole einer Nazi-Organisation gewesen, SA. Ich habe mal in Deutschland eine Umfrage gemacht unter, würde ich sagen, auch geschichtskundigen Zeitgenossen, und meine überhaupt nicht stellvertretende Stichprobe hat ergeben, dass niemand gewusst hat, dass dieser Slogan da sozusagen toxisch verseucht ist. Mein Eindruck ist, dass man ein unglaubliches Theater da macht um diesen Björn Höcke. Man mag ihn ja kritisieren, man sagt, das ist nicht falsch, aber der kommt ja selber gar nicht zu Wort. Der wird ja nur, wenn Sie ihn interviewen, auf die Anklagebank gesetzt, dann machen Sie ihn fertig, und wenn er nicht das sagt, was die Reporter hören wollen, dann wird das Interview einfach in einer fast schon inquisitorischen Vehemenz einfach auf irgendeinen Punkt reduziert. Völlig unergiebig, auch für den Fernsehzuschauer. Und wir haben ja den Björn Höcke auch schon mal interviewt in der Weltwoche vor einigen Jahren. Und da konnte er zu Wort kommen, konnte das erzählen, was er sieht. Und man hat mich daraufhin angefragt und hat gesagt, ja, was war jetzt Ihr persönlicher Eindruck? Und mein Eindruck war, ja, also wenn Björn Höcke das größte Problem ist der Bundesrepublik, da machen wir in der Schweiz eine Champagnerflasche auf. Weil hier nun also wirklich die Rhetorik, die Verunglimpfungsrhetorik überhaupt nicht im Verhältnis steht zu dem, was man diesem Politiker allenfalls vorwerfen kann. Und was jetzt gefährlich ist, soweit ich diesen Prozess dagegen ihn richtig verstanden habe, da wird er ja an die Kasse genommen wegen einer sprachlichen Wendung, die man jetzt im, würde ich sagen, im krassen Fall als verunglückt bezeichnen könnte. Aber kann man dafür verurteilt werden? Soll man dafür verurteilt werden? Was hätte das für Konsequenzen für die Meinungsäußerungsfreiheit in Deutschland? Das allerdings sind Fragen, die da beispielsweise in einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht einmal in Ansätzen gestellt werden. Da ist man dermaßig wie ein Hornissenschwarm, wie ein entfesselter Hornissenschwarm, ist man da auf Angriff kodiert, auf Angriff gebürstet. Die ARD begleitet Ex-Kanzler Gerhard Schröder und zeigt, er ist mit sich im Reinen. Der Film «Außer Dienst, die Gerhard-Schröder-Story» von Lukas Stratmann ist sehenswert, immerhin. Aber die Journalisten, ich habe es gestern schon gesagt, die ärgern sich fürchterlich darüber, dass dieser Ex-Kanzler Schröder nicht Mainstream ist. Und ich finde, das ist eine seiner großen Qualitäten. Gerhard Schröder, bei allem, was man ihm da vielleicht auch aus besserer Detailkenntnis als ich kritisierend nachsagen kann, das ist doch eine politische Persönlichkeit, die noch die Kraft gehabt hat und immer noch hat, hier dem allgemeinen Strom entgegenzuhalten. Der den Mut gehabt hat, den Amerikanern zu sagen, Entschuldigung, wir machen nicht mit bei diesem Irakkrieg. Der auch den Mut, und das ist seine ganz große staatsmännische Leistung, der den Mut hatte, diese Agendapolitik durchzusetzen und so die deutsche Wirtschaft ja von der Intensivstation geholt hat mit Langzeitwirkungen. Ich meine, eine Angela Merkel müsste im Grunde oder hätte jeden Tag Schröder danken müssen für seine Agendapolitik, die sie dann als Bürgerliche angeblich schrittweise wieder rückgängig gemacht hat. Und auch seine Geopolitik mit Russland, das ist heute der ganz große Skandal da in diesem Moralismus. Dabei war doch das die Fortführung dessen, was ein Egon Bahr und ein Willy Brandt bei der SPD damals aufgegleist haben. Eben Deutschland nicht nur sozusagen halbseitig gelähmt an den Westen angedockt, sondern der Versuch auch wieder den Osten anzusprechen und da eine Brücke der Verständigung zu sein. Und in dieser Tradition steht Gerhard Schröder, und das ist ist heute auch ein Kapitalverbrechen in der deutschen Öffentlichkeit. Also da würde ich immer entschieden dagegen argumentieren. Wenn man auch über diesen Krieg hinausdenkt, den wir jetzt haben, da muss man sich ja die Frage stellen, ist es eigentlich im Interesse Europas, dass die Russen als Juniorpartner der Chinesen dann den Drachen sozusagen mit ihren gigantischen Rohstoffreservoiren ausstatten? Was wird dann aus Europa? Was sind wir dann? Sind wir dann sozusagen die Fußmatte, der Bettvorleger dieses asiatischen Riesen, der dann noch durch die Muskelpakete Russlands rohstoffmäßig aufgezüchtet und aufgerüstet wird? Das ist doch nicht im Interesse Europas. Bei aller Schrecklichkeit und Verwerflichkeit, die man ja dieser ganzen Ukraine-Strategie des Kremls bescheinigen mag. So als ob der Westen nicht selber schon solche Kriege geführt hätte. Wer sind wir denn, um uns da moralisch dermaßen aufzuplustern? Aber solche Zwischentöne, man liest sie heute nicht mehr. Kritik am Verfassungsschutz. Die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief für Verfassungsfeinde. Dieser Aufsatz des Verfassungsschutzpräsidenten Thomas Haldenwang gibt immer noch zu reden. Und für mich ist dieser Thomas Haldenwang ein Gesinnungspolizist. Ich würde gerne einmal mit ihm darüber reden. Er sagt ja, es gäbe eben Verfassungsfeinde, die an ihren Äußerungen zu erkennen seien. Und er fühlt sich da offensichtlich ermächtigt und befugt, bestimmte Meinungen zu kriminalisieren. Aber wer entscheidet eigentlich, was da kriminell ist, zu sagen? Das ist doch nicht die Aufgabe eines Verfassungsschutzes, da als Gesinnungsspitzel und Gesinnungspolizei aufzutreten. Ich meine, das haben sie in der deutschen Geschichte oft gehabt. Stichwort Stasi, Stichwort andere unselige Vorgängerorganisationen. Der Verfassungsschutz hat doch den Auftrag, ernsthafte Bedrohungen der demokratischen Ordnung, gewaltsame Herausforderungen, die zu unterbinden. Aber nicht selber zu einer Bedrohung für die Demokratie zu werden, die er zu schützen vorgibt. Aber das ist doch das Problem, das viele heute so wahrzunehmen glauben. Dann haben wir wieder eine These da bei der Welt von einem französischen Ex-Diplomaten. Russland werde die NATO so schnell wie möglich angreifen. Ich frage mich immer, woher wollen die das wissen? Und warum hat Putin nicht schon längst die NATO angegriffen? Ich meine, er ist jetzt über 70 Jahre alt, er ist 20 Jahre im Amt. Er hätte ja schon verschiedene Möglichkeiten gehabt, das zu machen. Ich meine, man kann einem schon immer das Schlimmste unterstellen. Ich kann auch sagen, die Franzosen wollen die Schweiz wieder annektieren oder die Schweiz überfallen. Ich kann so etwas in den Raum stellen, aber man braucht doch mindestens eine halbwegs glaubhafte Begründung für so etwas. Und die Tatsache, dass wir diesen Krieg in der Ukraine haben, ist doch nicht eine ausreichende Begründung. Das ist ja nicht ein imperialistischer Eroberungskrieg, zwangsläufig, wie das hier immer wieder behauptet wird, sondern das ist ja ein Krieg mit einer eigenen Vorgeschichte. Aber über die redet man nicht, damit man eben diese Polemiken aufrecht erhalten kann. Dann sind Wolfgang Schäubles Memoiren erschienen, oder sie erscheinen jetzt an dieser Tage, und da lese ich folgendes Zitat: Und mich wollte er, gemeint ist der damalige CSU-Chef Edmund Stoiber, dazu bewegen, Merkel zu stürzen, um selbst Kanzler zu werden. Hab mich gefragt, warum schreibt man so etwas? Geheimnisse aus den innersten Kammern der machiavellistischen Politik, sozusagen der Partei, da stellt man einen ehemaligen Parteikollegen bloß. The World's Unpopular Leaders, interessant, die New York Times mit einer Rangliste. Olaf Scholz ist mit einer Rate, mit einer Quote von 73% der derzeit unbeliebteste Regierungschef der Welt. Hinter ihm kommt Emmanuel Macron mit 71%, dann Yoon Suk-yeol aus Südkorea 70%, Fumio Kishida Japan 70%, Rishi Sunak 66%, Justin Trudeau 59%, Joe Biden 54%, Alexander De Croo Belgien 46%. Also Olaf Scholz ist Weltmarktführer in der Unbeliebtheit von jetzt amtierenden Regierungschefs. Wenigstens an einer Rangliste sind hier die Deutschen noch an der Spitze, wie ich da in einer Kommentierung der New York Times gelesen habe. Vermutlich war es ein Deutscher, der das so etwas zynisch, sarkastisch formuliert hat. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily. Ich hoffe, ich konnte Sie inspirieren, auch da die gedruckte Ausgabe zu packen, Am Samstag darf ich Ihnen dann ja vorstellen, unsere E-Paper-Ausgabe für Deutschland, wo wir zugeschnitten aufs internationale Publikum noch etwas andere Akzente setzen. Machen Sie es gut und einen wunderbaren Tag. Ich muss jetzt stoppen, wir sind schon bei Minute 23. Für mich fühlt sich das immer viel schneller an. Ich hoffe, für Sie nicht quälend lang. Bis bald und einen schönen Tag.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.